Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Der Verbund traut sich das jetzt mit uns. Das ist jetzt auch höchst unösterreichisch.
Aber wenn ein Konkurrent mit 10-mal oder 50-mal mehr Kapital am Markt auftritt, dann skaliert nicht unsere bessere Lösung, sondern dessen zweitbeste Lösung.
Wir haben mitten in der Venture Capital Krise 22, 23 das erste Geld aufgestellt und das war knüppelhart.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer von Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu Empowering Tomorrow, dem Podcast von Verbund X. In dieser Staffel sprechen wir mit erfolgreichen Unternehmern und mutigen Gründern, insbesondere aus dem Investmentportfolio von Verbund X Ventures. Wir sprechen über ihre Ideen, über ihre Technologien und ihren Beitrag zur Energiezukunft, ihren Beitrag zu mehr Resilienz in Europa und mehr Souveränität in Europa. Heute geht es um ein Thema, das oft futuristisch klingt, aber bereits enorme Relevanz hat, um quantensichere Kommunikation. Denn mit dem Fortschritt im Quantencomputing geraten viele unserer heutigen Verschlüsselungsmethoden langfristig unter Druck. Und genau hier setzt das Wiener Deeptech-Unternehmen Zero Third an. Bei mir sind heute dabei die beiden Gründer und CEOs, Felix Diefenbacher und Robert Ursin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ihr entwickelt eine Plattform für quantensicheren Schlüsselaustausch auf Basis von Quantum Key Distribution, also Sicherheit, die auf physikalischen Prinzipien beruht. Was das konkret bedeutet, welchen Beitrag das für die digitale Souveränität Europas leisten kann und wie nah wir hier an realen Anwendungen sind, darüber sprechen wir heute. Schön, dass ihr beide hier seid. Und bevor wir eintauchen in die Technologie, lasst uns kurz bei euch anfangen. Wie sind eure Wege gewesen Richtung Quantenphysik und Security? Wie sind die verlaufen? Robert?
Also ich habe in meinem Leben noch nie was anderes gemacht außer Quantenphysik. Ich habe gleich in der Dissertation damit gestartet an der Universität Wien bei Professor Anton Zeilinger und habe seither eigentlich nur Forschung und Entwicklung gemacht. Damals waren das noch interessante Themen in der philosophischen Gegend. Es hat sich um Fragen gedreht, was ist Realität, was ist Lokalität. Das sind hochphilosophische Fragen, wo wir Physiker interessanterweise auch Teile an der Antwort liefern können. Und mehr ist es zum Industriethema geworden. Am Anfang war das eher ein News-Thema, ein Seitenblicke-Thema. Das hat sich eher war das gesellschaftspolitisch interessant, philosophisch interessant. Und irgendwann einmal hat das an der Universität, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo ich tätig war, nicht mehr sozusagen ins Portfolio. Es war zu angewandt. Wir haben tatsächlich die Anfragen aus der Industrie bekommen und die Fragen von Usern waren auch nicht mehr die der PR-Abteilungen, sondern das waren plötzlich Leute im Raum, die Uniformen getragen haben. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das verlässt jetzt die Forschungsseite und man müsste das ganz anders aufziehen. Man muss das mit einem eigenen Unternehmen, einem Startup aufziehen und habe meinen alten Freund, den Felix Diefenbacher, angerufen, weil der da Erfahrung hatte.
Ja, ich habe eben auch einige Jahre zusammen mit Rupert beim Anton Zeilinger gearbeitet. Ich bin allerdings aus der Schweiz gekommen und ich habe meine Dissertation über was anderes gemacht. Schneelawinen ist in Österreich auch relevant, vielleicht auch für den Verbund. Ich weiß nicht, was ihr in den Bergen habt, aber wir haben da in der Schweiz Lawinen gesprengt und vermessen. Und danach wollte ich nochmal so richtig Physik machen und habe einen Schnittpunkt gesucht. Ich habe Wien immer schon geliebt und bin hier gerne in die Oper und Konzerte gekommen und habe dann gesehen, eigentlich Quantenphysik interessiert mich auch. In Wien gibt's was Tolles in Quantenphysik. Und dann habe ich eben beim Anton Zeilinger als Postdoc angefangen. Und der Rupert und ich haben uns da schon kurz geschlossen und haben uns ins Donaulabor zurückgezogen. Oder ich bin zum Rupert ins Donaulabor dazugestoßen. Dann haben wir wir da ein paar Jahre zusammen geforscht. Danach bin ich Unternehmer geworden und habe ein Solar...
An einer Fragestellung, die nicht technologisch, wie sagt man, die man nicht zu Geld machen kann, nämlich zur Quantenteleportation. Also wir haben schon viel mehr gemacht als nur das, was wir jetzt...
Richtig, richtig. Und ich wollte dann aber Unternehmer werden und habe ein Solartechnikunternehmen gegründet und habe sogar den Rupert auf der Akademie zurückgelassen und habe da... Ja, relativ viel gemacht, viel Geld aufgestellt. Solarenergie braucht viel Kapital. Und das hat der Rupert natürlich mitbekommen. Und deshalb hat er gesagt, hey, ja, wenn wir Quantenphysik machen wollen, brauchen wir entsprechende Investoren und Kapital. Und deshalb hat er mich angerufen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon viel Frust erlebt hatte mit der Solarenergie. Das ist ja nicht so gut gelaufen die letzten 20 Jahre. Und deshalb habe ich nicht viel Überlegung gebraucht, um zurück zur Physik zu kommen. Und so haben wir dann Zero Third zusammen gegründet.
Das heißt, der Moment, wo ihr gesagt habt, das gehört nicht ins Labor, sondern in die reale Welt, war ein Telefonat zwischen euch beiden? War das der Moment,
wir waren irgendwann einmal Schnitzel essen.
Beim Schnitzel essen ist das passiert, die Gründung.
Ist uns die Gründung passiert, ja. Also wenn man als Wissenschaftler im Labor, also ich bin ein Laserphysiker im Labor, quasi eine entlaufene Laborratte, dort geht es um Fragen wie Linienbreiten, es geht um Quantum-Bit-Error-Ratios, es geht um Visibilities, es geht um rein technische Fragen. Und das, was ja vollkommen auf meiner Seite gefehlt hat, waren Ausdrücke wie eine Cap-Table und Evaluation. Und das ist das, was der Felix ja perfekt vereint. Die Quantenphysik und der Investor-Speak. Das ist für mich, das habe ich erst mit dem Felix mitlernen dürfen. Ein wenig.
Das heißt, so dieser Moment war wirklich so ein Best Match. Ich habe gewusst, ihr gründet das gemeinsam. Und genau, wie war das so für dich, Felix? Du warst genau erfolgreicher Unternehmer und dann wieder ganz was Neues zu tun.
Ja, also das macht natürlich wahnsinnig Spaß, etwas von Anfang an aufzubauen. Und das ist sicher die Stärke von Rupert und von mir. Ohne Vorarbeiten von anderen Leuten, das aus sowas aus der Taufe zu heben. Das hat auch unsere gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeiten getrieben. Dinge, die andere vielleicht einfach sich nicht getraut haben, haben wir einfach gemacht. Und wir halten ja jetzt noch immer einen Weltrekord zusammen in Bezug auf Quantenausbreitung. Und das waren immer schon gute Projekte für den Rupert und mich. Und was wir sozusagen in diesem Schnitzelessen besprochen haben, wir haben schon ein paar Richtlinien aufgestellt, was wir tatsächlich tun wollen. Und wir haben eben gesagt, wir wollen keine entlaufenden Laborratten sein, sondern wir wollen das richtig ökonomisch aufstellen. Wir wollen nicht der Welt zeigen, dass Quantenphysik geht und dass man das auch außerhalb des Labors sogar betreiben kann, sondern wir wollen der Welt zeigen, dass das einen praktischen Nutzen hat, für den Kunden etwas bezahlen. Das heißt, wir wollten das ökonomisch vorwärts treiben und nicht technisch. Das heißt, wir versuchen auch die Technik jetzt bei uns in der Arbeit relativ auszublenden. Wir haben dafür super Leute gefunden und angestellt, die das machen. Und wir kümmern uns sozusagen, dass das wirklich in der Welt gedeiht und dass es da Leute, die nicht an Physik interessiert sind, sondern an Sicherheit interessiert sind, dass die bezahlende Kunden werden. Das machen der Rupert und ich sozusagen.
Und was wir uns in die Hand versprochen haben, und ich glaube, das halten wir, ist, dass wir komplett und total unösterreichisch sind. Wir denken komplett und total vom Scratch, vom ersten Atemzug an, denken wir international. Wir wollen exportieren, wir wollen raus, wir wollen es groß machen.
Das klingt so, wie wenn ihr das Buch The Venture Mindset von Ilias Tribolaev, dem Stanford-Professor, gelesen habt. Wir hatten ihn vor einem Jahr bei uns in Wien eingeladen. Wir hatten mit ihm auch diskutiert das Thema Startup-Gründungen in Österreich, Chance, Risiko. Wie müsste ein Startup-Gründer sein Unternehmen aufbauen? Und er hat den weisen Ratschlag gegeben, gleich global denken. Ja, Österreich ist so ein kleiner Markt, so auch wenn man ein Startup gründet, einfach wirklich gleich global denken, dann hat man die Chance, wirklich zu skalieren. Und das habt ihr ja inhaliert, ohne das Buch gelesen zu haben.
Nein, das haben wir nicht gelesen, aber das hört sich gut an. Was man betonen muss vielleicht in dem Punkt ist, dass wir zutiefst glauben, dass Quantensicherheit für die Gesellschaft ein großes Problem wird. Weil wenn man nicht sicher kommunizieren kann, dann kriegen wir alle quasi Probleme, ja. Es kann einmal die Steckdose nicht mehr funktionieren sozusagen, weil es Hackereien gab und Blackouts gibt. Da gibt's ja Filme drüber und Bücher drüber. Und wir glauben, dass Quantenphysik hier wirklich ist nicht nur eine gute Business-Idee, sondern wir glauben, dass wir hier etwas leisten, was wirklich wichtig ist für die Gesellschaft.
Aber wir haben jetzt schon im Kern auch der Technologien als Wertversprechens. Also welches Risiko seht ihr aktuell auch, dass viele Verschlüsselungstechnologien nicht quantensicher sind? Wie konkret ist das Risiko bereits, das ihr hier adressiert?
Also zuerst einmal wissen wir nicht, wie weit wer ist mit welcher Technologie. Was wissenschaftlich bekannt und publiziert ist, dass es Algorithmen gibt, die sogenannte Quantencomputer rechnen können, die klassische kryptografische Verfahren völlig aushebeln, also in Sekunden rechnen können. Und das, was heute als sicher gilt, ist dann nicht nur nicht mehr sicher, sondern einfach offen, das ist offene Kommunikation. Und da sprechen wir jetzt von einer Situation, wo ein Verbund nicht mehr ein Kraftwerk anfahren kann, noch stoppen kann. Was ist, übrigens gibt es diese Fälle, kann man alles googeln. Also nicht der Verbund, aber international. Es gibt aus dem Transportation das Beispiel, dass die Bahn nicht mehr fahren kann, weil sie nicht weiß, ob die Schranke offen oder zu ist. Wir haben einen Link vom Parlament vor 2 Tagen eröffnet zum Königlberg. Da geht es um die Frage der Datensicherheit, also was dort gesprochen wird, soll die Öffentlichkeit auch erfahren und das soll von einem ausländischen Geheimdienst nicht abgehört werden können oder geändert werden können. Das ist quasi das Innerste, was die kritischste aller kritischen Infrastrukturen ist, immer noch die Demokratie und die gesellschaftliche Ordnung. Das ist das, was der Felix gemeint hat. Das ist sozusagen, wir sprechen also eine ähnlich wichtige Aufgabe wie der Verbund an sich, durch die bare Herstellung eines Stroms zur Verfügung stellen haben, müssen wir sozusagen dafür sorgen, dass die Datenintegrität und Sicherheit tatsächlich aufrechterhalten werden kann. Und das geht in jeden Sektor hinein. Man kennt die Hollywood-Filme alle, wo das ausgebreitet wird, was dann passiert, was da sozusagen die Konsequenzen davon sind. Und das ist sozusagen das Innerste, das Wertversprechen, das wir sozusagen abgeben mit unserem Produkt, dass es auch sicher sein wird, zu kommunizieren, selbst wenn es einen Quantencomputer gibt. Ob es den gibt oder ob es den nicht gibt, können wir nicht wissen. Das ist das allererste Teilantwort. Die zweite Antwort ist, wenn man sich jetzt anschaut, wo Quantencomputer entwickelt werden, ja, die werden nicht nur in der westlichen Welt in freundlichen Staaten entwickelt. Lustigerweise muss man in der Liste jetzt auch die USA nennen, aber das steht auch in China. In China stehen eine der besten Quantencomputer. Die bösen Jungs dieses Planeten reden auch schon darüber. Also das wissen wir auch, die gehen auch damit in die Medien. Und was für mich auch ganz interessant ist in den letzten Jahren, ist sozusagen, ich glaube es immer noch, dass das Gerüchte sind, dass ein Quantencomputer Teile der Blockchain schon gerechnet hat und dass dann tatsächlich der Kurs darauf reagiert hat. Jetzt kann man darüber diskutieren, war das ein Zufall oder ist da wirklich eine Korrelation? Aber es zeigt für mich eines, dass der Markt, es ist quasi kein Glauben von uns Nerds und euch Venture-Leuten, dass das tatsächlich, so der Markt reagiert tatsächlich. Das ist also tatsächlich, wenn etwas passiert in diese Richtung, dass man sozusagen darauf reagiert, was, dann nimmt das Wertversprechen einer Blockchain dann einfach ab, eines Bitcoins dann einfach ab. Und letzter Satz vielleicht dazu, was wir jetzt als Startup betrachten oder machen, ist ein Value-Based Pricing. Also wir haben eine Bill of Material, wir kaufen Geräte ein, wir bauen die zusammen und verkaufen die mit einem Gewinnaufschlag. Aber wenn sozusagen Quantencomputer en vogue werden, die quasi nicht nur die Militär, sondern auch die Finanzindustrie sozusagen auch verwendet, und übrigens braucht nicht jeder einen Quantencomputer zu Hause. Gefährlich ist die Situation schon, wenn es einen einzigen auf diesem Planeten gibt. Dann geht natürlich unser Businessmodell in ein Value-Based Pricing über. Und dann hängt es nur mehr an unserer Lieferkette. Aber der Preis spielt dann in der Situation für eine Bank, für einen Verbund, für die ÖBB, für die Atomkraftwerkbetreiber in Frankreich, um jetzt Beispiele zu nennen, da spielt dann ein Preis von uns als Telekommunikationsinfrastruktur, Backbone, keine Rolle mehr.
Jetzt adressiert sich eigentlich eine Herausforderung, ein Problem, das in der Zukunft liegt. Warum ist aber wichtig, das Thema jetzt zu adressieren?
Ja, also da geht es um Sicherheit in der Telekommunikation. Alle kritischen Infrastrukturen laufen heute zum großen Teil digital in Datencenter über Datenströme. Und da kann man nicht einfach über Nacht neue Technologie installieren, wenn es dann soweit ist. Das heißt, der eine Teil der Antwort auf deine Frage ist, dass man einfach früher anfangen muss, als die Gefahr tatsächlich da ist. Ja, und das kann Jahre dauern, bis so Systeme, Netzwerke installiert und upgraded wurden. Und das andere ist, es gibt jetzt vielleicht jetzt nicht im Energiesektor, aber im Bankensektor, im Gesundheitssektor gibt es Daten, die heute mit heutiger Technologie verschlüsselt werden, die heute sicher sind, wo man aber auch will, dass die in 10 Jahren immer noch also sicher sind. Ja, also der Strom ist unwichtig, das ist ja quasi eine instantane Geschichte. Aber bei Bankdaten oder militärischen Geheimnissen, Regierungsgeheimnissen, da will man, dass die auch in 10 Jahren noch sicher sind. Und was die großen Geheimdienste machen, die speichern verschlüsselte Daten in großen, großen Massen. Nicht, weil sie lesen können, sondern weil sie hoffen, sie können sie einmal lesen in 10 Jahren, wenn der Quantencomputer eben diese Verschlüsselung knacken kann. Dieses Prinzip heißt quasi Ernte jetzt und entschlüssele später, Harvest now, Decrypt later. Das heißt, das ist ein realer Angriff, der jetzt schon läuft. Der ist zwar jetzt noch nicht erfolgreich, aber der wird erfolgreich werden. Und darum muss man sich möglichst schnell umstellen, damit man diesen Angriffsvektor ausschalten kann.
Okay, jetzt ist ja euer Ansatz sagen, die Technologie vom Labor raus und wirklich in die Umsetzung Unternehmen auch anzubieten. Wie würdet ihr die Technologie ganz in einfachen Worten erklären und was ist euer Produktansatz dahinter?
Also wir sind eine Quantenkryptographie-Firma, Quantenkryptographie. Kryptographie ist die Art und Weise, wie ich eine Nachricht sicher übertrage. Sicher heißt, kein Dritter hat eine Information darüber. Daher übrigens unser Firmenname, ein Sender, ein Empfänger, Zero Third. Es ist kein Dritter, es ist nur die zwei. Die grundlegende Idee ist, dass man immer einen Schlüssel braucht, um eine Nachricht zu verschlüsseln und den Schlüssel braucht wieder zu entschlüsseln und dann hat man die Nachricht. Also man braucht Schlüssel und Nachricht. Die Nachricht ist zum Beispiel im Verbund, um da immer den Verbund als Beispiel zu nennen hier, ist ein Steuersignal für ein Kraftwerk. Bitte anfahren, so und so viel Leistung, das ist die Nachricht. Und diese Nachricht, die darf man jetzt nicht verändern. Weder in der Zeit noch im Inhalt oder so. Das ist die Gefahr, die hier zu mitigieren ist. Und wir stellen den Schlüssel zur Verfügung. Wir stellen den Schlüssel zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln zur Verfügung. Das sind zwei Geräte. Wir sind Physiker, wir sind also keine Mathematik, es ist keine mathematische Funktion, es ist keine Software-Library auf irgendeinem Server. Das RSA ist das aktuelle Schlüsselverfahren, asymmetrisches Schlüsselverfahren, das wir alle kennen, weil oben im Browser steht immer HTTPS, das S ist Secure, das ist das asymmetrische Schlüsselverfahren. Wir sind also Quantenkryptographen, Physiker, wir stellen Geräte hin, im Datenzentrum steht also das Gerät und dieses Gerät spuckt einen Schlüssel aus, das ist eine zufällige Reihenfolge von Einsen und Nullen oder wie die Banker sagen, ein unendlich langer Tarncode. Man kann sich das jetzt vorstellen, wie man auch immer will. Und das Tolle an unserer Technologie ist, dass es ein zweites Gerät in einem zweiten Datenzentrum geht, das bis zu 350 Kilometer wegstehen kann, wo genau der gleiche Schlüssel herauskommt. Und das ist der alte Traum der Kryptographie. Die Kryptographie an sich ist 2000 und mehr Jahre alt. Das ist ein uraltes Problem der Menschheit, wie sozusagen Julius Caesar ins ferne Gallien kommunizieren kann in einer sicheren Art und Weise, ohne dass ein Dritter je von der Message erfährt.
Sehr spannend. Aus unternehmerischer Sicht, würde dann euer System bestehende Systeme ablösen oder wäre es ein Add-on? Oder wäre es wirklich radikal ein neues System, das dann zukünftig eingesetzt werden soll?
Nein, es ist nur ein Add-on. Weil heute stehen schon diese Verschlüsselungsgeräte, die stehen schon in den Datencentern, weil heute wird ja auch mit einem Schlüssel verschlüsselt. Aber diese Schlüssel werden heute über dieses asymmetrische Schlüsselverfahren erzeugt. Das heißt RSA. Und genau dieses RSA-Verfahren wird vom Quantencomputer angegriffen. Das heißt, der Quantencomputer entschlüsselt nicht alle Daten, sondern der entschlüsselt nur den Schlüsselaustausch zuerst und dann liest er einfach die Daten, die verschlüsselt sind, 1:1 mit. Und was unsere Systeme liefern, ist einen zusätzlichen Schlüssel, der dann von diesen Verschlüsselungsgeräten, die schon existieren, genommen wird und dann werden die Daten mit diesem Schlüssel nochmals verschlüsselt zum Beispiel. Dann sind die beiden Verschlüsselungsverfahren übereinander, hybrid sozusagen da. Das heißt, wir ersetzen quasi nur die Person, die vielleicht mit der Festplatte umeinander fährt und irgendwelche Authentifizierungscodes verteilt. Und da ist ja auch nie gewährleistet, was, wenn der in der Straßenbahn einschläft, jemand klaut ihm die Festplatte raus, kopiert die. Das sind sozusagen auch Möglichkeiten. Und den wird es wahrscheinlich dann nicht mehr brauchen. Aber die sonst, was in der Verschlüsselungstechnologie verwendet wird, da nehmen wir niemandem Arbeit weg, sondern wir lösen ja ein Problem, das in der Zukunft liegt. Und nur dieses Problem lösen wir. Alle anderen Probleme, die wir heute schon haben, wird man dann auch noch haben. Das heißt, wir nehmen wirklich niemandem Arbeit weg. Das ist auch manchmal ein Missverständnis, auf das wir stoßen, wenn wir mit Kryptografen reden. Die haben das Gefühl, wir nehmen ihnen die Arbeit. Nein, sondern wir lösen ihnen ein Problem, das sie heute noch nicht haben.
Es ist eher wie die alten Ritter. Das ist also eine Burg mit vielen Burgmauern. Es ist in der IT-Security, sagt man, das ist wie eine Zwiebelschale. Und wir äden eine dazu. Dass man die Möglichkeit, unsere Geräte zu verwenden, bedeutet eben, dass man ja auch gegen einen Angriff von einem Quantencomputer sicher sein wird.
Wenn man so den Begriff Deep Tech sozusagen benutzt, und ich bezeichne es auch selbst ja auch als Deep Tech Startup, ist immer die Frage, das ist dann wirklich ein Durchbruch und nicht eine lineare, einfache Entwicklung. Jetzt meine Frage sozusagen, was war die größte Herausforderung, die ihr bis dato sozusagen gehabt hat, am Weg sozusagen vom Labor raus sozusagen in den Markt?
Wir haben versucht, die Systeme in der Forschung weit zu entwickeln, damit wir Grundlagenexperimente machen können. Diese Grundlagenexperimente, da ist es eher um Statistik. Wie viel Statistik brauche ich? Ich brauche so und so viele Events und ich muss ja irgendwelche alternativen Theorien, die das beschreiben, das gleiche System ausschließen können. Es könnten auch statistische Fluktuationen sein und eben um ein Confidence Level, und da geht es so viel um diese. Und da haben wir ganz zufällig und nebenher, in der Telekommunikationssprache sagt man dazu einfach Datenrate. Also wir haben einfach extrem hohe Datenraten erreicht. Und diese Systeme, die wir jetzt bauen im Labor, da darf ich schon gar nicht mehr sagen, wie viele Datenraten wir erreichen. Das ist jetzt schon ein Trade Secret. Aber in den wissenschaftlichen Publikationen haben wir schon Gigabit erreicht. Das ist auf sehr kurzen Distanzen und so. Also im Daten, das sind also extrem, extrem hohe Datenraten. Die ersten Marktstudien, die wir dann mit dem Felix, wenn du dich erinnern kannst, in den allerersten Tagen und Nächten, die wir uns dann um die Ohren geschlagen haben, sind wir drauf gekommen, das braucht kein Mensch, diese Datenraten. Niemand kann mit so hohen Datenraten was anfangen. Die Anforderungen der Sicherheit sind auch gar noch nicht so hoch. Jeder Kunde tauscht jetzt aktuell entweder den Schlüssel in seinem Router nie aus, weil er den vom Hersteller noch verwendet, oder tauscht es aus, wenn er ihn bekommt und einmal ausgetauscht hat, oder er tauscht es einmal im Jahr oder im Monat aus, aber nie öfter. Wir sprechen jetzt von Datenraten, wo man den Key niemals wiederverwendet, sondern eigentlich immer durchgehend die ganze Zeit. Das war dann das, was der Felix sozusagen vorangetrieben hat, gesagt, ja, was ist, wenn wir überhaupt nicht über Kunden reden, die nah beieinander sind, sondern extrem weit auseinander. Und das ist sozusagen der Unique Selling Point, die Differenzierung, die wir sozusagen haben zur Konkurrenz, obwohl ich sie ungern als solche betrachte, weil wir die brauchen wir ja. Das sind alles Last Mile angelegen. Was wir sind, ist wir machen wirklich die hohen Datenraten Backbone, die ganz großen, ganz wichtigen Kommunikationslinien. Und das ist die kritische Infrastruktur, die Stromhersteller dieses Planeten, die Polizei, das Militär, die ÖBB, das Parlament, das sind jetzt alle dort, wo es um wirklich die Banken, dort, wo es wirklich um was geht, die Last-Mile-Anbindungen und so weiter. Das überlassen wir auch gerne. Da wäre es quasi kommerziell unsinnig, das bei uns zu kaufen. Warum? Weil wir sind ein sehr junger Startup. Wir sind übrigens habe ich irgendwo gelesen, gibt es einen jüngeren, wir sind jetzt nicht mehr der allerjüngste, aber wir sind sehr weit technologisch entwickelt. Die Leute, die wir eingestellt haben, der Felix hat es erwähnt, die sind wahnsinnig gut, die haben das extrem, das sind richtige Ingenieure, keine Physiker mehr, die irgendwas ausprobieren, sondern die machen nur mehr so One-Trick-Ponys. Das ist zwar sehr fad, was das Ding nur mehr kann, nur mehr ein Teil, aber wahnsinnig gut. Was wir vom ersten Tag an gebaut haben, sind keine billigen kleinen Autos, um diesen Vergleich zu bemühen, sondern wirklich Reisebusse. Die sind teuer in der Anschaffung, aber mit denen kann man Geld verdienen. Und das sind wir. Das ist unser Produkt.
Also Robert hat jetzt quasi einen quantitativen Sprung angedeutet mit viel, wo man einfach viel Technik verwendet. Ich möchte noch einen qualitativen Punkt, wo wir, das ist auch in unserem Schnitzelessen, haben wir uns das ausgemacht. Was ja Zero Third am Schluss den Kunden bietet, ist Sicherheit. Und Sicherheit kann man jetzt natürlich auch quantitativ fassen, weil man, sagen wir mal, oft den Schlüssel tauschen kann oder den Schlüssel über große Distanzen erzeugen kann. Aber ein Bankkunde möchte nicht nur eine tolle Technologie haben, sondern der möchte etwas haben, was ihm Sicherheit bietet, und zwar auditierbare Sicherheit. Die sind alle, und der Verbund wahrscheinlich auch, da gibt es viele Regularien, die Physiker nicht kennen und auch Physiker nicht verstehen können, aber es gibt sie. Und ein Kunde wie der Verbund oder wie die Erste Bank, da gab es eine Pressemitteilung dazu, deshalb darf ich darüber reden, die haben ganz viele Regularien und das heißt, die Sicherheit muss auditierbar sein. Und das ist etwas, wo Zero Third, obwohl wir sehr jung sind, sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, andere Anbieter, in die ähnliche Technologien anbieten, die sind noch da, die sind noch froh darüber, dass ihre Geräte in einem Datencenter funktionieren. Wie die auditierbar sind, da machen sich die wenigsten drüber Gedanken. Und wenn sie sich dann das mal machen, wie sie auditierbar Schlüssel von Wien zum Beispiel nach Frankfurt transportieren können, dann kommen sie auf viele Dinge drauf, an denen wir schon arbeiten. Und die müssen sie dann erst einmal noch schaffen.
Dann können wir gemeinsam festhalten, es handelt sich um einen großen technologischen Durchbruch. Genau, wir können auch festhalten, euer Projekt hat gestartet beim gemeinsamen Schnitzelessen, ja, wo ihr gesagt habt, ihr macht es gemeinsam, ihr gründet das Unternehmen gemeinsam. Jetzt wäre meine Frage, hat es jetzt auch schon einen Moment gegeben, wo ihr wirklich gesehen habt, das funktioniert? Ja, das ist wirklich ein Produkt, das wir in die Skalierung bringen.
Es hat jetzt viele solche Momente gegeben. Wir waren, weil der Rupert mit seinem großen Team an der Uni ja schon stark daran gearbeitet hat, waren wir schon sehr sicher, dass die Technologie funktioniert. Jetzt erzähle ich da eine Geschichte. Es gibt noch einen dritten Gründer, der Thomas Heine. Der ist von Anfang an mit dabei gewesen. Und quasi im dritten Schnitzelessen haben wir dann Thomas Heine dabei gehabt. Und da waren wir noch so auf der Physiker-Ebene und haben gesagt, hey, das ist wirklich toll. Da hat man Linsen und man hat da Schrauben und man hat dann, das wiegt 50 Kilo und deshalb ist es sehr, sehr teuer. Und dann hat uns, wir arbeiten ja mit verschränkten Photonen und das ist wirklich eine super Technologie. Und der Thomas Heine hat uns dann ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen und hat gesagt, eigentlich das, was ihr da optisch macht, diese optischen Geräte, die optischen, die ihr da baut, sind eigentlich weniger komplex als das Lesegerät eines DVD- oder Blu-ray-Players oder Schreibers.
Zu mir hat er mal gesagt, es ist alles zusammengebaut, wie ein Anfänger das machen würde.
Richtig. Und er hat gesagt, das kostet Zehntausende Euro, was ihr da habt, ist aber weniger komplex als das, was 2 Euro kostet oder weniger als 1 Euro kostet für den DVD-Player. Und das hat uns natürlich einigermaßen geschockt, weil wir diese Technologie einfach nicht gekannt haben. Aber jetzt, nach 2 Jahren, hatten wir diese Technologie in der Zero Third. Das heißt, unser Gerät kann jetzt eigentlich vom Lastwagen fallen bei der Auslieferung. Entweder ist es kaputt, da muss man es ersetzen, oder es funktioniert genauso wie soll. Es gibt keine 20%, 30%, 50%, wo dann ein Physiker kommen muss und die Schrauben nachziehen muss. Und das war schon ein technologischer Durchbruch, den wir bei uns erreicht haben. Also eine Industrialisierung dieses quantenphysikalischen Gerätes oder dieser Apparate, die wir dazu brauchen.
Das ist ein Mindset-Shift. Weil wenn du als Forscher arbeitest, rufst du bei einer Firma an und kaufst Serie Nummer 1. Das ist ganz normal. Die Job Description von einem Wissenschaftler ist Serie Nummer 1 zu kaufen von irgendeinem tollen Gerät. Und ich habe ihm dann ganz am Anfang, sind wir natürlich viel zusammengesessen, weil wir mussten ja gut erklären, was wir da jetzt bauen wollen. Und wir haben dann mit Zulieferern, wollte ich telefonieren, in Verbindung bringen. Und schau mal, das ist ein toller Laserfabrikant. Und schau mal, der macht tolle Kristalle und der macht eine super Linse und so. Weil es sind tolle Leute, auch das sind Unis zum Teil oder auch Freunde von mir, die Firmen gegründet haben, kleine Startups. Dann habe ich den damit verbunden. Und und wir Physiker fragen zuerst, ja, was kann das, wie ist das Code? Wie ist die Roughness, alle technischen Details. Und die allererste Frage, was dieser echte Ingenieur, sein echter Ingenieur, der Thomas Heine, fragt, ja, wie viel könnt ihr liefern? Könnt ihr 100 Stück in der Woche liefern? Also wenn der sagt nein, dann legt er einfach wieder auf. Und für mich, mir hat das Herz geblutet, weil das ist die tollste Linse, die ich mir vorstellen kann. Na, über diese Linse kann ich 2 Stunden reden. Also die ist wirklich, was die alles kann und was sie alles kompensiert. Und für den ist das einfach ein Werkzeug, für den ist es einfach ein Ding, das funktionieren muss. Das ist ein komplett anderer Mindset, in dem diese Geräte gebaut werden. Also Hut ab, was der sozusagen aus unseren Buggy-Riesenteilen, die übrigens auch die ersten Businesspläne, Felix kann sich erinnern, ich habe gesagt, ich brauche das und das und das und das und Felix ist ganz schlecht, weil die Excel-Liste so lang war. Und dann haben wir gesagt, na gut, das ist schon teuer, na gut, geht irgendwie. Ja? Und das kostet jetzt wenige Prozent dessen und ist viel kleiner, hat keine einzige Schraube, ist ein integriertes Photonik-Teil, das eben vom Lastwagen. Das heißt, es ist ein Kostenvorteil, es ist ein Stabilität, das Risiko ist weg de facto. Also
von der physikalischen Idee, von der Technical Readiness Level einer wissenschaftlichen Implementierung und so einem echten Gerät, wie der Thomas Heine das gebaut hat, das ist ein, jetzt hätte ich fast Quantensprung gesagt, also das ist ein Riesenschritt. Und das ist wirklich gelöst,
Jetzt habt ihr einige Stichworte schon genannt, Riesenschritte, sagen Industrialisierung. Ich glaube, ihr adressiert ein sehr großes Thema, eine sehr große Herausforderung. Wenn wir jetzt auf Europa schauen oder auch global, ich habe gelesen, Robert, du warst kürzlich in Indien mit einer Regierungsdelegation. Wie seht ihr also eure Technologie auch im globalen Kontext, im globalen Wettbewerb? Und was wird es in Europa auch brauchen, um quantensichere Kommunikation wirklich großflächig auszurollen?
Vielleicht den ersten Teil der Antwort gebe ich, weil das sind quasi die Ex-Kollegen von mir. Die Startups, die sich in Europa gründen, sind alles von Studenten, also ehemalige Studenten und Postdocs, jetzt respektable Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen übrigens, auch viele in dem Bereich, haben Firmen gegründet. Ich kenne die alle persönlich. Und das ist ein kleines, aber feines Ökosystem in Europa, das da entsteht. Die Quantentechnologie ist eine europäische Domäne, die wurde in Europa sehr früh gefördert, in den USA gar nicht. Stichwort, weil es damals ein physikalisch-philosophisches Fachgebiet war, das interessiert die Amerikaner wenig. Das ist ja viel später Technologie geworden. Ich gehe so weit, dass die Amerikaner für eine echte wirtschaftliche Revolution, wenn sie es wirklich im großen Stil ausrollen würden, gar nicht das akademische Netzwerk haben. Also es gibt gar nicht so viele Gruppen in der akademischen Welt, die das überhaupt machen. Im Gegenteil, wir sehen, wenn wir jetzt, ein Kunde von uns ist übrigens Cisco, auch ganz interessant, ist keine Konkurrenz, ein Kunde, dass die europäische Wissenschaftler sozusagen importieren in die USA und die dort an diesen Themen forschen. Das ist eine europäische Domäne und die Welt beneidet uns dafür. Und das Interessante ist, dass schon wir Österreicher, Innsbruck und Wien, dass das schon international das Mekka war und das Mekka ist, immer noch. Hier gibt es einfach mehr Quantenphysiker wie am nordamerikanischen Kontinent. Das ist ganz safe so. Aber grosso modo ist das was Europäisches. Das weiß der Inder. Das weiß der Präsident von Indien. Das weiß der Außenminister in Indien hat mich darauf angesprochen. Are you the quantum guy? Das ist sozusagen etwas, was für das wir Österreicher stehen. Also wir Österreicher können tatsächlich mehr als Lederhose und Mozartkugel.
Sehr spannend. Die Frage wird jetzt sein, sagen, wie gelingt uns wirklich die Skalierung, dass wirklich daraus sozusagen nicht nur sozusagen ein kleines Scale-up ist, sondern wirklich ein Champion auf europäischer, auf der globalen Ebene. Was braucht es dafür? Ja, von der Infrastruktur, von der Politik?
Also das ist ein Problem, dass wenn man jetzt Startup oder Technologie, Deep Techs in Europa anschaut, das wird man immer wieder treffen. Das ist jetzt nicht etwas, was mit Quantenphysik zu tun hat, sondern das wird man immer treffen, dass typischerweise amerikanische Unternehmen viel schneller, viel besser skalieren wie europäische. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die man vielleicht ändern kann und es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht nicht ändern kann. Der Kapitalzufluss in so junge Unternehmen ist in den USA einfach mit einem Faktor 10 bis 100 besser. Das könnte man vielleicht ändern. Es ist Dinge, die viel schwerer zu ändern sind sozusagen mit der Attitüde, mit der Einstellung der Leute, die hier leben. Weil es leben heute mal Europäer in Europa und die sind ein bisschen schwerer zu ändern. Das betrifft die Start-up-Gründer selber. Das ist in unserem Schnitzelessen zur Sprache gekommen. Genau das wollen wir nicht, weil sonst machen wir es lieber nicht. Wenn wir das machen müssen. Das heißt, das ist etwas, eine Verantwortung, die wir haben, dass wir das eben nicht so denken und versuchen, das Beste zu machen, was wir eben können.
Wir hätten übrigens beide damals, müssen wir auch mal laut sagen, hätten beide damals nicht unseren damaligen Job aufgeben müssen. Wir hatten damals beide einen Job, beide einen guten Job. Ich überhaupt im Staatsbetrieb, du deine Firma, wir hätten das nicht machen müssen. Deswegen konnten wir es uns quasi emotional leisten, uns selbst Bedingungen zu stellen, nämlich groß denken.
Genau, und der zweite Block, wo es um Einstellungen geht, die schwer zu ändern sind, ist sozusagen das, was mit den Regierungen, mit den Staaten zu tun hat. Wie fördert ein Staat oder eine Gesellschaft junge Deep-Tech-Unternehmen? Das macht die USA deutlich anders wie wir in Europa. Wir machen Förderprogramme über die FFG, über die EU. Und da muss man sich bewerben, dann kriegt man es, dann muss man das machen. In den USA läuft das viel mehr über, dass der Staat einkauft und sozusagen Kaufverträge macht. Das ist bilanziell ist das ein anderes Thema. Das ist auch für das Unternehmen einfach viel besser, wenn man nicht Förderprojekten hinterherrennen muss, sondern sozusagen einem Regierungsauftrag, der dann über mehrere Jahre läuft sozusagen und der Regierung diese Geräte baut. Wie gut die dann verwendet werden, das ist der Regierung eben gar nicht so wichtig. Wir haben den Rechnungshof, der prüft, ob der Steuer-Euro gut eingesetzt ist. Das verstehe ich als Bürger. Jetzt für diese Skalierung von Startups ist das ein bisschen hinderlich, sage ich mal. Und der dritte Block sind die zahlenden Kunden. Weil auch wenn wir jetzt zu einem großen Unternehmen gehen und sagen, hier hast du eine super Lösung aus ich verkaufe dir die Seriennummer 21 von unserem Gerät und das ist super und es ist schon getestet von 3 Kunden, dann ist es doch für einen großen Kunden, wo der Einkäufer sozusagen sagt, wenn ich jetzt da was Falsches einkaufe oder die Einkäuferin, ich kaufe jetzt hier was Falsches ein, dann fällt mir das auf die Schuhe. Und wenn ich bei einem großen globalen Player wie Microsoft oder Cisco einkaufe, wird mir nie jemand einen Vorwurf machen, ich hätte ein Produkt gekauft, das noch nicht reif ist, weil da kaufe ich Seriennummer 1.500.000. Das heißt, es hat ganz verschiedene Faktoren, die ein erfolgreiches Scale-up ausmachen. Wir können nur einen Teil davon kontrollieren, da versuchen wir exzellent zu sein und wir hoffen, dass unsere Investoren, unter anderem der Verbund X, da auch mitzieht. Und bei der Regierung, bei den Kunden arbeiten wir hart daran, dass wir da die entsprechenden Lösungen finden.
Darf ich was sagen, was ihr vielleicht rausschneiden wollt?
Nein, gerne.
Ich finde, dass man das jetzt schon auch mal laut sagen muss. Der Verbund ist ein staatsnahes Unternehmen. Der Verbund ist quasi kritische Infrastruktur par excellence, Vorzeige, Lehrbuch, Beispiel Nummer 1. So, und der Verbund traut sich das jetzt mit uns. Das ist jetzt auch höchst unösterreichisch, überhaupt das zu tun. Das ist ja das, was wir sozusagen der Politik immer zum Vorwurf gemacht haben, hey, ihr bewegt euch nicht. Ihr könnt nicht die Forschungsförderungen da Millionen ausgeben und jetzt, wo es kritisch ist, wo wir eigentlich das Ökosystem bräuchten, sozusagen nicht ziehen. Und wir brauchen diese Unterstützung, die im amerikanischen Sektor völlig normal sind. Das gilt nicht als Klüngelei und schmierig und wenn man bei den eigenen Leuten einkauft, sondern das ist sozusagen die ganze Idee der Marktwirtschaft, das zu tun. Und das tut jetzt der Verbund. Punkt. Der zieht das durch und wir sind als Unternehmen hier, wir werden auch unser Headquarter hier behalten, wir stellen hier die Leute an, wir zahlen hier Steuern und wir sichern hier mit die Arbeitsplätze und die Sozialsysteme. Das ist jetzt nicht nur eine patriotische Angelegenheit, also ich will auch gar nicht auswandern, ich wandere sicher nicht in die USA, also ich sicher nicht. Ja. Es kann nur sein, dass die Konkurrenz das Rennen macht und das verhindert der Verbund jetzt mit. Der ist jetzt Teil dieses Systems und ich finde, das muss man auch mal laut sagen, weil wir Österreicher sind immer die allerersten beim Nest beschmutzen und das ist jetzt einfach ein Gegenbeispiel.
Ja, danke, auch dass du es so klar adressiert hast. Ich komme gleich auf das Investment zurück, das wir getätigt haben. Vorher möchte ich aber noch unterstreichen, Felix, was du gesagt hast, ich sehe das ganz ähnlich. Es ist wirklich die öffentliche Beschaffung oder das Procurement von großen Unternehmen, das ganz zentral ist, dass Startups in die Skalierung kommen.
Da darf ich etwas dazu sagen, weil da können wir uns jetzt feiern und die Wiener Quantenphysik-Geschichte bis Wolfgang Pauli und Schrödinger zurück aufgreifen, da können wir wahnsinnig stolz sein und vielleicht haben wir sogar, wir beide glauben das ganz sicher, die beste technologische Lösung dafür, für das Problem, das wir lösen wollen. Da sind wir wirklich 1A, da legen wir unsere Hand ins Feuer. Aber wenn ein Konkurrent mit 10-mal oder 50-mal mehr Kapital am Markt auftritt, dann skaliert nicht unsere bessere Lösung, sondern dessen zweitbeste Lösung. Und das zu verhindern, da brauchen wir ein ganzes Ökosystem in Europa. Das ist jetzt nicht ein rein österreichisches Thema. Das ist in Deutschland genauso und in Frankreich genauso. Das sind halt alles Nationalstaaten und da muss man auf europäischer Ebene das versuchen zu lösen. Und ohne das besteht immer die Gefahr, dass ein großes Unternehmen eine zweitbeste Lösung skaliert und dann ist man einfach trotz besserer Technologie Nummer 2.
Also wir versuchen ja auch nicht österreichisch zu denken, sondern europäisch. Wir haben letztes Jahr initiiert eine neue Plattform Energy Launchpad, wo wir mit der ETH Zürich, mit der TU München Unternehmertum, TU Wien versuchen, das Ökosystem in der Dachregion einmal so zu vereinen, dass wir hier ein Ökosystem haben und nicht 3 verschiedene.
es sollten viel mehr Staatsbetriebe oder auch nicht so Staatsbetriebe, alle sollten investieren, weil das ist nun mal der Platz, wo unsere Kinder leben. Das ist uns der Platz, wo unsere Kinder leben werden, wo ich gerne alt werden will. Also das, wir müssen auch dieses ökonomische System am Leben erhalten, nicht nur die Cybersecurity und den Strom.
Jetzt habt ihr vorher, oder hast du vorher angesprochen, sondern auch das Investment vom Verbund, was wir getätigt haben. Was war für euch ausschlaggebend, zu sagen, genau, Verbund mit an den Cap Table zu nehmen und nicht andere Optionen? Ihr habt, glaube ich, auch viele Optionen gehabt, die euch weiter begleiten konnten.
Also wir waren in den Tagen, in den ersten Tagen von Zero Third sehr erfolgreich mit vielen Privatinvestoren im Wesentlichen. Ja. Wir haben jetzt, der Verbund ist einer der ersten richtig Venture-Fonds, obwohl er ja auch sozusagen ein Corporate-Venture-Fonds ist, wo man auch sagen könnte, ist eher ein, also hat so quasi Privatinvestor ähnliche Züge, weil man ein bisschen quasi über die reinen Finanzdaten hinaus sich die Projekte aussucht. Das heißt, für uns war das ein super Schritt in Richtung dem üblichen internationalen Kapitalmarkt. Wir sind, und das ist etwas, was Rupert und ich noch nicht ganz umgesetzt haben von unserem Schnitzelessen-Liste, die wir haben. Wir sind trotz aller Bemühungen, was ist unser Cap Table, also die Liste der Mitbesitzer von Zero Third, sind wir noch ziemlich Österreich-lastig. Das ist natürlich gut jetzt für Österreich, weil das ist ein Asset hier in Österreich. Aber jetzt in Frankreich wird das jetzt nicht unbedingt als Vorteil gesehen. Die hätten gerne, dass da wahrscheinlich internationalere Investoren auch mit am Tisch sitzen. Und der Verbund durch ein riesiges Unternehmen mit einem professionell geführten Venture-Abteilung, wie es die, oder mit einer eigenen Gesellschaft, die Ventures macht, so wie ihr das seid, ist sozusagen ein Schritt in diese Richtung. Und deshalb finden wir, also sind wir da jetzt mal ganz darauf abgesehen, dass der Verbund ein super Unternehmen ist und Strom und so eine richtig kritische Infrastruktur ist. Rein von dem Mascherl, dass das Geld hat, das von euch kommt, ist das für uns sehr willkommen.
Sehr spannend. Und wir öffnen gerne auch weitere internationale Wege zu Investoren.
Weil ich habe gehört, ihr habt gute Leitungen ins Ausland. Das, genau das würde uns jetzt helfen. Genau das ist das, was ihr jetzt mitbringt. Ihr habt ein Netzwerk, klingt blöd, ist so, ein Hochspannungsnetzwerk, weit, weit, weit hinaus. Und ihr seid eingebunden, nicht nur in ein europäisches, sondern international. Das ist jetzt sozusagen, was man sich als Gründer aussucht. Also natürlich am Anfang, Felix, also wir reden ja immer so, wie wenn das alles so glamourös wäre, nur rote Teppiche und Champagner fließen würde. Das war schon für mich, also für dich auch, du bist es ein bisschen gewöhnt gewesen, aber für mich, wir haben mitten in der Venture-Capital-Krise 22, 23 das erste Geld aufgestellt und das war knüppelhart. Also emotional war das eher einer der härteren Dinge, die ich im Leben erlebt habe. Da machst du wirklich so 20, 30 Pitches am Tag und du hörst 20, 30 Mal, es ist einfach eine saublöde Idee. Also und das passt nicht rein, das wir machen ganz was anderes und so, ja. Ich hatte damals den Überblick nicht, der Felix hat immer gesagt, mach da keine Sorgen, die haben einfach kein Geld. Ja, so ist am Ende ist das so. Und wir haben das durchgestanden, ja, mit Convertibles, wenn das jemand sagt, was sagt, ja, da sind echt Friends and Family drinnen. Kann man, also Family weniger, aber mehr Friends. Ist noch kritischer übrigens, haben wir uns auch gefürchtet. Wenn es schief geht, muss es einmal Friends erklären, dass das nichts mehr da ist. Aber es ist dann irgendwie mit der Zeit, hat es dann plötzlich Aufwind gegeben. Und wir haben auch, der Wind hat gedreht am Venture Capital Markt, es haben sich plötzlich größere dafür interessiert, immer noch Family Offices und so. Aber plötzlich war es irgendwie eine, also keine Hype, kein Hoch, kein Nick, aber das ist einfach von dieser Nullbewegung weg gewesen. Und ab dem Zeitpunkt hat es dann auch echt Spaß gemacht. Also wir haben uns dann, dann war es eine echte Diskussion. Und ja, jetzt in der letzten Runde suchen wir uns die Leute wirklich aus. Und ein Verbund ist einfach eine Referenz. Der Verbund, also das ist einfach eine Validierung eines Businessplans, wenn man sagt, hey, der Verbund ist jetzt natürlich auch ein Kunde, ein Door-Opener. Aber wenn der Verbund sagt, das ist was Wichtiges und da investiert, dann wird es ja wirklich wohl was sein, wo man Geld hingeben kann. Und es interessiert Investoren, die den gesellschaftlichen Nutzen dahinter sehen.
Wenn ihr jetzt zurückschaut auf eure Reise, sozusagen von der Gründung vom Telefonat, das zum Schnitzelessen geführt hat, sozusagen bis jetzt, was hat euch diese Reise am meisten gelehrt, sozusagen euch persönlich, die Jahre?
Also Ich kann sagen, ich bin noch einmal eine entlaufene Laborrate. Ich habe mir natürlich Bücher gekauft und aus der städtischen Bibliothek ausgeliehen über Startup-Gründungen. Und was da drin steht, es klingt so blöd, aber es stimmt. Also Nummer eins, wenn du dann Verkäufer anstellst, hast du mehr Traction. Jetzt haben wir einen Investor, stellen wir einen Verkäufer ein, jetzt haben wir mehr Traction. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein akademisch, das schaut, ist irgendwie logisch. Das heißt, tatsächlich ist das so. Und wir stellen ja, das ist auch was wir beim Schnitzelessen besprochen haben, wir stellen jetzt da nicht irgendjemand ein, der einen Volkshochschulkurs beim Wifi gemacht hat, nichts gegen das Wifi, aber der einen kleinen Abendkurs gemacht hat und jetzt Verkäufer geworden ist. Na, wir stellen irgendwie Senior-Leute ein, die bisher Cloud-Lösungen für Mittel- und Osteuropa verkauft haben. Also die wissen, wie man redet. Und ich merkt es ja, ich gehe ja sehr, sehr oft mit den Kollegen mit, weil ich da irgendwie der Frontman bin und die Technologie erkläre und wie die dann sozusagen immer schneller das Gespräch übernehmen mit dem Kunden. Wenn wir dann tatsächlich beim Kunden sind und der Kunde stellt ja IT-Fragen. Am Ende des Tages interessiert es den nicht die Bohne, ob da eine Schrödinger'sche Katze verbaut ist oder ob sie tot oder lebendig ist. Das ist irrelevant. Das ist nur für mich als Physiker das eigentlich Faszinierende. Und die lassen mich immer weniger zu Wort kommen, was übrigens ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Sondern da geht es sofort um IT-Ausdrücke, um Datenzentrum, Infrastruktur. Und seither läuft auch die Kommunikation für mich etwas verschlüsselt, um im Bild zu bleiben. Also ich verstehe das dann als Gründer und Quantentechnologe quasi nicht mehr in allen Details. Aber das Gegenüber sagen, ach so ist es, aha, na, das haben wir ein bisschen. Also das ist sozusagen das, was tatsächlich passiert. Und was noch wichtig ist, und da ist der Verbund auch ein Beispiel dafür, ist Lehrbuch Seite 1, du musst am Heimmarkt stark sein, sonst geht es im Ausland nicht. Und wenn wir zur EDF gehen in Frankreich, an Atomkraftwerkbetreiber, und sagen, wir kaufen unsere Quantenkryptographiegeräte, fragen die sofort, wie aus der Pistole geschossen, und was sagt der Verbund dazu? Also kann man gut finden, schlecht ist so. Also der Franzose will einfach wissen, du bist aus Wien, was sagt der Verbund dazu? Und jetzt, das ist einfach eine gute Story. Also die sind bei uns auf der Cap-Table. Ja? Da könnt ihr euch sicher sein, dass die sich anschauen, was wir machen.
Ich bin nicht so belesen wie der Rupert.
Ich war einmal in der städtischen Bibliothek.
Was ich mir immer wieder denke, was wir gut gemacht haben und was ich sozusagen als Learning, das funktioniert, beschreiben würde, ist, wir haben beim Schnitzelessen, weil wir das immer wieder hier zitieren, ja, uns ein paar Eckpunkte, die sind eher qualitativer Art. Ja, wir haben ein paar Richtlinien, die mehr das Verhalten von uns regieren und das tun sie bis zum heutigen Tag. Da haben wir unser gutes Set an Punkten ausgesucht, das wir jetzt umsetzen und da sind wir immer noch total glücklich damit. Aber das, was wir jetzt als Zero Thirds quasi inhaltlich machen, welche Kunden wir mit welchen Versprechungen und mit welchen Fähigkeiten wie wir die ansprechen, das haben wir zu dem Zeitpunkt, hätten wir das ganz anders beschrieben, wie wir das heute tun. Das heißt, es war total wichtig für uns, dass wir nicht mit einem fixfertigen Plan, den wir dann exekutieren, auch inhaltlich durchziehen, sondern wir haben quasi Flexibilität gezeigt und gelernt aus den ersten Feedbacks von den Investoren, von den ersten Kundengesprächen, was der Markt eigentlich will, wo man vielleicht die ersten kommerziellen Pflöcke einschlagen kann. Da haben wir uns sehr rasch adaptiert, ohne jetzt große Diskussionen und Strategie und weiß nicht was, sondern wir haben einfach schnell verstanden, hey, das, was wir uns eigentlich gemacht haben, das funktioniert jetzt nicht und deshalb müssen wir sofort was anderes probieren und das hat dann funktioniert und das haben wir, also würden wir immer noch das machen, was wir damals gemacht hätten, wären wir bei Weitem nicht so erfolgreich, wie wir jetzt im Moment sind, in Anführungszeichen, wir sind immer noch ein junges Unternehmen, das Verluste schreibt, aber das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht, wir beide.
Ja, um jetzt mit meiner Bildung aus der städtischen Bibliothek zu protzen, das steht auf Seite 3, nicht? Also du lernst beim Kunden einfach mehr wie im Labor. Und das ist, und wir sind vollkommen, zur Technologie sind wir komplett lieblos und wir dann ändern wir es halt, ja? Wenn das Pferd in die falsche Farbe hat, in die falsche Richtung läuft, und da haben wir keinerlei Bindungsängste oder stehen zu alten Ideen oder da sind wir so überpragmatisch. Ich glaube, das ist auch völlig unösterreichisch. Und das ist irgendwie das, was uns vorantreibt. Und das ist was sehr befriedigend ist. Weil wenn man es dann ändert und tut, was der Kunde will, dann kauft es der Kunde witzigerweise auch. Also es klingt alles so blöd, aber dass das tatsächlich so ist in der Wirtschaft, ist für eine Laborrate wie für mich also neu.
Also alles vom Kunden her gesehen so, zu denken. Danke mal so für den spannenden Dialog, den wir jetzt gemeinsam hatten. Bevor wir sozusagen unser Interview beenden, noch eine abschließende Frage an euch beide. Was wäre so eine zentrale Botschaft, die ihr unseren Zuhörern mitgeben möchtet, sei es potenziellen Gründern oder aktuellen Gründern, aber auch anderen Stakeholdern wie der Politik? Wir reden hier über Empowering Tomorrow, also das Morgen im Heute gestalten. Wir reden in dieser Folge mit euch als mutige Unternehmen. Was wäre also eine wichtige Botschaft, die ihr zum Abschluss von heute noch hättet?
Also meine Botschaft ist auf zwei Ebenen. Erstens einmal, der Politik, wenn man der sagt, wir haben die gesamte Wertschätzungskette der Quantentechnologie in Österreich, dann hören die, ist alles in Ordnung, passt. Und wenn man das in Amerika gesagt hätte, heutzutage ist ja alles anders, aber wenn man das in den berühmten 50er, 60er, dann hätten die sich jetzt bemüht, dass das alles dort bleibt. Und das ist das Problem, das wir jetzt haben. Brain Drain, Abwandern von Technologien, ist kein schleichender Prozess, der 20 Jahre dauert. Das passiert über Nacht. Das ist ein Fingerschnippen, weg ist das. Und das muss man jetzt schon sicherstellen. Also wir müssen jetzt schon die Technologie, und das geht jetzt nicht mit dem Investitionsschutzgesetz, dass man es einfach verbietet, so auf EU-mäßig einfach ein Gesetz erlassen, sondern jetzt muss man ein Ökosystem hier bauen, dass das tatsächlich. Wir Österreicher hatten die Möglichkeit schon öfter. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der erste voll digitale Computer, ist in der Wiener Hauptstraße hinter der TU vom Semacek gebaut worden. Das Mailüfterl, tonnenschwer, riesig groß, zu nichts zu gebrauchen, aber immerhin der erste digitale Computer. Der hat in Österreich nicht einmal eine volle Professur angeboten bekommen, weg war es, über Nacht. IBM hat das einfach mitgenommen, das Teil. Jetzt haben wir wieder die Chance. Ich glaube, dass die Quantentechnologie in den ganzen Fächern, das ganze Grauschattierungen oder den ganzen Regenbogen an Technologie jetzt noch einmal zur Verfügung stellt, wie es die traditionelle Halbleitertechnologie gemacht hat. Jetzt ist viel, viel möglich. Nur um die Computer, Quantencomputer, die Quantensensorik und die Quantenkommunikation zu nennen, aber das sind ja immer nur drei. Also in Wahrheit sind das tausende Geschäftsideen, Millionen von Geschäftsideen da drinnen. Und jetzt müssen wir die jungen Leute, jetzt höre ich mich schon an wie mein eigener Opa, aber ein bisschen philanthropisch kann man in meinem Alter schon werden. Jetzt müssen wir die jungen Leute dazu bringen, dass die das hier gründen. Und es geht. Man findet hier Investoren, man findet hier coole Typen, mit denen man das ausdiskutieren kann, wie viel das wert ist, wie man da investieren kann, wie man weiterkommen kann, wie man was Kapital helfen kann. Es gibt Inkubatoren. Österreich ist nicht das schlechte Land, in dem nichts möglich ist und ach, so viel Reglementorik. Hat viel Spaß in Amerika mit Texas rein und raus. Also das ist so, ist die Welt nicht mehr. Die Welt hat sich jetzt weiterentwickelt. In Österreich ist ein gutes Pflaster und ich glaube, dass man hier ein gutes Auskommen als Unternehmer hat und vergleichsweise gute Chancen hat. Das heißt, dass die Politiker müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Wertschöpfungskette auch hier bleibt. Und das muss man mit Anreizen machen, das muss man mit Markt Mitteln machen und nicht mit dem nächsten Ö-Norm und dem nächsten Gesetz. Das sind die beiden Dinge, die jungen Entrepreneure dazu zu bringen, weil ich bin ein alter Entrepreneur, ich habe graue Haare, wir haben beide ein abgeschlossenes Studium, beide einen Doktortitel, beide, du hast teilweise graue Haare, ich habe ganz graue Haare. Also wir sind ja quasi schon nicht mehr sozusagen der primäre Typus ist eigentlich einer, der auch schlecht Selbstwertgefühl hat, weil er in der Vorlesung nicht mehr gescheit aufpasst hat, der bei den Prüfungen durchgefallen ist, weil er halt schon eine Idee hat. Und die müssen wir früh fangen. Das sind die beiden Dinge, die ich mir jetzt von Österreich wünsche.
Vielen Dank, Robert.
Felix? Ja, also vielleicht um diesen Punkt noch etwas hinzuzufügen. Ich habe jetzt das Zero Third, ist mein zweites Unternehmen. Und ich bin bei beiden, der sich von Grund auf starte. Und diese ersten paar Jahre funktionieren in Österreich übrigens sehr, sehr gut. Da kann man sich kaum beschweren. Man könnte ein bisschen weniger Notare brauchen oder so. Aber das sind relativ Kleinigkeiten. Da würde ich, also man kann, es gibt keinen Grund als junger Mensch, der da Interessen hat, zu sagen, Österreich ist eigentlich nicht gut, um ein Unternehmen zu gründen. Würde ich jetzt einmal, da würde ich jedem versuchen, bleib lieber da und mach's hier. Dann kannst du immer noch überlegen, was du machst. Aber das finde ich mal eine super Sache. Wenn man jetzt abgesehen von der Gründerszene an morgen denkt, was jetzt hier die vielleicht breitere Zuhörer, was ich denen einfach sagen würde wollen, ist, dass das öffentliche Leben extrem stark von digitaler Sicherheit abhängt. Das ist leider, ist das, selbst wenn man technologiekritisch ist und man möchte kein Online-Banking selber machen, man möchte wirklich in die physische Bibliothek gehen wie der Rupert und das nicht auf dem Kindle runterladen. Das sind alles total berechtigte digitale Einstellungen, die man haben kann, aber im Untergrund läuft eben alles digital. Und es gibt heute nicht mehr wie vor 10 Jahren, wo man die Welt noch als geopolitische, gibt es da ein paar Differenzen gesehen hat. Und grundsätzlich sind wir uns alle lieb hier auf der Welt. Das hat sich verändert. Man muss in Europa digital souverän werden. Man muss die Netze schützen. Sonst kommt, wenn dann Europa plötzlich mal Ziel ist als EU und vielleicht ist nicht gerade nur in der Ukraine und im Mittleren Osten oder sonst wo, wo es brodelt, sondern wenn wirklich mal Europa dran ist, dann funktioniert hier, wenn wir das nicht wirklich ernst nehmen, bald einmal eben der Strom vielleicht nicht mehr, die ÖBB vielleicht nicht einmal, also dann kommt die kritische Infrastruktur einfach zum Stopp, weil man so den Wählerwillen, das Gefühl der Europäer stören kann, wenn man halt nicht mehr das Licht aufdrehen kann. Und deshalb, jetzt mal abgesehen von Startups, ist das einfach etwas, was jeder hier in Europa verinnerlichen sollte, dass sein Leben immer mehr, ob man es will oder nicht, von digitaler Sicherheit und Souveränität abhängt. Und Zero Third leistet dazu einen ganz, ganz wichtigen Beitrag und der Verbund als Investor bei uns auch.
Vielen Dank, so Felix Tiefenbacher, vielen Dank, so Robert Ursin, beide Co-Gründer und CEOs von Zero Third, für das spannende Gespräch. Mir persönlich hat das Gespräch sozusagen viel Energie gegeben und auch faszinierend, welchen Beitrag ihr zur digitalen Souveränität so Österreichs, Europas so leisten könnt. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, Empowering Tomorrow zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Climate Tech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.